Es ist immer etwa dasselbe. Ob du jetzt Mountainbike fährst, Rennrad fährst, Skifahren, Snowboarden, sogar Wildwasser, Kajak, dort ist es sogar ganz extrem. Dort, wo du hinschaust, dort fährst du hin oder dort gehst du hin. Klassisches Beispiel ist der Anfänger auf der Skipiste, oder? Es hat einen Baum auf der Piste. Wo fährt er hin? In den Baum. Das ist einfach so, weil er schaut den Baum an, dort fährst du hin. Es ist entscheidend, wo wir hinschauen in unserem Leben. Auf was sind wir fokussiert? Und um das sollte es heute Morgen ein bisschen gehen, auftragsorientiert zu leben. Auf den Auftrag zu schauen, auf Jesus zu schauen und nicht auf all das Beigemüse rund um uns herum. Und der Auftrag, das liebe ich an Gott, der ändert sich nicht. Der Auftrag ist derselbe, seit 2000 Jahren. Gott ändert nicht plötzlich seine Meinung, sondern der Auftrag gilt. Und der gilt für mich, aber auch für dich. Vielleicht hat ja auch Jesus höchstpersönlich etwas anderes gesagt, dann darfst du gern zu mir kommen nachher, aber wenn nicht, gilt der Auftrag für jeden von uns. Und den lesen wir, Matthäus 28, 19, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dieser Auftrag gilt unabhängig der politischen Lage, unabhängig von irgendwelchen Maßnahmen, unabhängig von meinen Gefühlen und auch unabhängig von meinen Ausreden, diesen Auftrag eben gerade nicht zu leben. Und glaubt mir, ich kenne die Ausreden so gut aus meinem eigenen Leben. Ich kenne all die Ausreden, ich bin zu müde, es ist zu viel, ich darf jetzt das nicht so sagen, es ist zu hart. Ich kenne das sehr, sehr gut. Wir sind alle im gleichen Boot. Aber der Auftrag gilt und diesem Auftrag unterordnet sich alles. Jünger machen, Jüngerschaft, Leben. Und das Schöne ist ja, Jesus sagt, er lässt uns nicht allein. In Vers 20 sagt er, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also wenn du willst, dass Jesus bei dir ist, dann lebe den Auftrag. Weil er sagt, dann bin ich bei dir bis zur Vollendung des Zeitalters. Und gehen, das ist jetzt einfach aktiv, denn es müssen zwingend neue Jünger dazukommen. Denn wir haben ein Problem. Unsere Jünger, die werden ja nicht jünger, sondern die werden älter. Also müssen neue dazukommen. Aber mit Jünger machen ist ja viel mehr gemeint. Da ist die Jüngerschaft gemeint. Christen zu lehren, zu befähigen, zu ermutigen, in die Autorität und in die Berufung Gottes hineinzustehen. Jüngerschaft ist, wenn du Jesus kennenlernst, bis du stirbst oder Jesus wiederkommt, ist das Jüngerwerden. Und die Kurve, die geht ja nicht so steil nach oben, die hat ein paar Sinuswellen drin, hier kommt der Elektriker, aber sie sollte leicht nach oben zeigen, genau. Aber gehen ist aktiv und Matthäus 28, 19 steht bei uns zu oberst in allen Bereichen in der Gemeinde. Von der Kinderarbeit bis zur Seniorengruppe bis zum Putzdienst ist das der Auftrag. Und ich habe auch hier zwei Frauen mitgebracht, die haben das irgendwie nicht so verstanden, genau, denn es braucht jeden. Jeden, um diesen Auftrag zu leben. Und das ist so kreativ. Wir sind so vielseitig. Wir haben so viele verschiedene Gaben. Und Jesus benötigt alle diese Gaben, um diesen Auftrag zu tun. Und da benötigt es eben alle. Denn die Gemeinde Gottes, die ist einfach kein frommes Biotop, wo sich die Fische so im Kreis drehen und es schön haben miteinander. Nein, es geht auch nicht darum, ein Leben lang eine Kirchenbank zu wärmen. Nein, die Gemeinde ist viel, viel mehr. Die Gemeinde ist ein Rettungsboot, das einen Rettungsauftrag hat. Und manchmal habe ich das Gefühl, unsere Kirchen, die sind viel zu oft wie so fette Kreuzfahrtschiffe unterwegs, mit allerlei Angeboten, aber ohne Auftrag. Und wenn du an Skifahren denkst, ja, ohne Auftrag, ohne Blick, triffst du eben den Baum nicht, sondern fährst irgendwo hin. Und darum ist es wichtig, dass wir fokussiert leben. Und Jesus kam nicht auf diese Erde, damit wir es schön und kuschelig haben. Nein, er kam auch mit einem bestimmten Auftrag. Und oh Wunder, das deckt sich mit dem Auftrag, den er uns weitergegeben hat. Lukas 19, 10. Denn der Sohn des Menschen kam, ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Suchen und retten, was verloren ist. Jesus kam nicht auf diese Erde, um hunderte verschiedene Denominationen zu gründen, die sich gegenseitig mit theologischer Besserwisserei bekriegen. Nein, ganz einfach. Er kam zu suchen und zu retten. Ganz einfach. Und Wenn unsere Identität Jesus ist, wenn Jesus in uns lebt, dann ist unsere DNA Rettung und Jüngerschaft. Denn Jesus bedeutet, Gott rettet. Und dieser Jesus lebt ja in dir. Und auftragsorientiert zu leben, ist der beste Schutz vor allerlei Krisen. Vor irgendwelchen Krisen aller Art. Es ist auch ein guter Schutz vor theologischer Schieflage, denn der Auftrag gilt. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, geistige Eltern zu sein, Väter und Mütter zu sein, gilt. Und dass wir das leben können, da ist unsere Identität, unsere tiefste Herzenshaltung, ist entscheidend. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, vielleicht für dich eine neue, aber sicher eine ganz bestimmte Herzenshaltung einzunehmen, eine Identität, die tief von Jesus geprägt ist. Und Alfred Adler, der Begründer der Individualpsychologie, sagt nämlich, nicht die Tatsachen bestimmen unser Leben, sondern wie wir sie deuten. Und das heißt, es ist eigentlich weniger wichtig, was du erlebst. Es ist nicht so entscheidend, was du mit auf die Welt bringst oder wie die Umstände sind, sondern was für Schlüsse du daraus ziehst, was du daraus machst, welchen Blickwinkel hast du. Nicht das Umfeld ist entscheidend, sondern was wir daraus machen. Und da spielt unsere Identität, unsere Perspektive eine große, wichtige Rolle. Auf was schauen wir? Auf was sind wir fokussiert? Für was leben wir? Und in der Bibel lesen wir eine super Geschichte, die uns das sehr, sehr gut veranschaulicht. Wir Menschen, wir können zur gleichen Zeit leben, in der gleichen politischen Umgebung leben, im gleichen Land leben, sogar in die gleiche Kirche gehen und trotzdem gegensätzliche Schlüsse ziehen. Je nachdem, wo unsere Identität ist. Und die Geschichte lesen wir im 4. Mose, Kapitel 13 und 14. Es ist die Geschichte der 12 Kundschafter. Viele von euch kennen diese Geschichte, aber folgende Situation. Gott hat das Volk Israel unter Mose aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei der Ägypter befreit und hat sie durch das Schilfmeer auf wundersame Weise hindurchgeführt, hat das Heer des Pharaos vernichtet, hat sie befreit und dann in der Wüste mit Essen, Nahrung, Kleidung, alles versorgt, was sie benötigen. Also das Volk Israel hat Wunder um Wunder erlebt. Und jetzt hat Gott sie bis an die Grenze dieses verheißenen Landes Kanaans geführt. Und das ganze Volk steht jetzt an dieser Grenze zu diesem Land, dieses Land, das Gott ihnen schon lange, lange versprochen hat, es ihnen zu schenken. Das ist die Situation. Und dann lesen wir im 4. Mose 13, die ersten Verse, da sagt Gott zu Mose, sende dir 12 Männer aus. Sende dir 12 Männer aus, dieses Land auszukundschaften. Und ist etwas, was ich immer überlesen habe hier, ist, dass diese 12 Männer, das waren jetzt nicht irgendwelche No-Names, das waren jetzt nicht gerade irgendwelche Freiwillige, die da gerade nichts zu tun hatten und einfach so rumgestanden sind, so wie in der Schweizer Armee, oder? Wenn du da irgendwo rumstehst, bist du sofort Freiwilliger und kriegst einen Job, den eigentlich gar niemand machen will. Aber das, sie werden hier Fürsten genannt. Häupter der Söhne Israel. Also das waren Leute, die sich bewährt hatten im Dienst. Heute wären das wahrscheinlich Leute im Leitungsteam. Also Janik, dich könnte es schon passieren, dass du dann gehen müsstest in dieses Land. Also es waren einfach Leute, die etwas zu sagen hatten auch. Nicht irgendwelche No-Names. Und sie werden auch nicht auf gut Glück losgesandt, sondern sie kriegen einen Spionageauftrag. Sie sollen schauen, wie militärisch ist dieses Land, wie gut bewaffnet, wie dick die Mauern und wie gut ist die Frucht. Sie sollen es auskundschaften. Und dann, nach 40 Tagen, kommen diese 12 endlich zurück und erzählen von diesem Land, Vers 27, und sie erzählten ihm und dem Volk und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast, und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und das ist seine Frucht. Stellt euch mal diese Situation vor. Das ganze Volk stand an dieser Grenze und wartete gespannt, bis diese 12 zurückkommen. Da war jeder da, vom Baby bis zum Opa, jeder. Und wartete gespannt, was die zu sagen haben. Und dann kommen die endlich und erzählen von diesem Land und sagen, hey, das ist so ein gutes Land. Es ist fruchtbar. Wir haben hier diese große Weintraube mitgebracht und es ist ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Es ist ein geniales, wunderschönes Land. Und Gott will uns das schenken. Wie gut ist das denn? Da war Freude, da war Aufbruchstimmung. Da war los, gehen wir vorwärts, nehmen wir dieses Land ein, denn bis dahin waren sich nämlich alle noch einig. Doch dann geschah etwas, 10 sagten nämlich, allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte, ja, die sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Lande des Südens. Die Hethiter, die Jebusiter, die Amoriter, also ganz viele Leute wohnen dort. Und auf dem Gebirge und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordans. Wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Vielleicht kennst du das. Du hast irgendwo ein neues Projekt, eine neue Idee, in der Familie, in der Gemeinde, im Job, wo auch immer. Dein Team oder deine Leute rund um dich herum sind alle voll on fire, oder? Die wollen vorwärts gehen, die wollen das anpacken, alle Signale sind auf grün. Es ist so ein positiver Drive drin. Lasst uns das anpacken und dann kommt das Wort ja, aber. Dann kommt der Haken an der Sache. Und das ist wie wenn du an einem Gummiboot das Ventil aufmachst. Da macht es, alle Luft ist weg. Ja, aber. Wenn jemand in einem Gespräch ja, aber sagt, dann hat er alles vernichtet, was du vorher gesagt hast. Ja, aber vernichtet alles, was vorher gesagt wurde. Dann kommt der Haken, so auch beim Volk, alle Energie vernichtet. Die Stimmung hat gedreht von Aufbruch und Ermutigung zu Angst und Entmutigung. Aber ihr wisst, da fehlen ja noch 2, nämlich Kaleb und Josua. Die sagten nämlich genau das Gegenteil. Die sagten in Vers 30, und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, und sagte, hey, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Und sie sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns, fürchtet sie nicht. Und das ist so krass, das ist eine total andere Einstellung. 180 Grad anders. 12 Männer sahen, erlebten, rochen dasselbe, aber zogen gegensätzliche Schlüsse. 10 berichten negativ, nur Kaleb und Josua positiv. 10 sahen überall Riesen, überall starke Krieger, da war jedes Baby bewaffnet bis an die Zähne. Sie sahen nur schlimme Sachen. Nur Probleme, wo sie hinsahen. Und spannend ist die Selbstsicht. Sich selber sahen sie als kleine, arme Heuschrecken. Und ihr Gottesbild war, das könnt ihr nachlesen, Kapitel 14, 3 und 4, Gott meint es nicht gut mit uns. Gott will, dass wir sterben. Wären wir doch in diesem Ägypten geblieben, früher war alles besser. Nicht Gott und seine Zusagen bestimmten ihr Denken und Handeln, sondern Angst, die Lebensumstände, und menschliche Möglichkeiten. Doch Kaleb und Josua, ganz anders. Sie hatten eine ganz andere Identität, eine andere Herzenshaltung. Sie sagen, das Land ist sehr gut. Ich verstehe das Problem nicht. Das Land ist super. Gott will es uns geben. Sie sagen von diesen Riesen, hey Jungs, wo seht ihr Riesen? Unser Brot werden sie sein. Also Riesen schmierst du dir nicht aufs Brot. Die sehen keine Riesen, weil sie glaubten an Gottes Wort. Sie nahmen Gott beim Wort, glaubten an seine Verheißungen, rechneten mit seiner Macht und ihr Blick war auf Gott gerichtet und nicht auf die Umstände. Und das gibt eine ganz andere Art von Glaubensleben. Voller Kraft, voller Mut, voller Freude. Und ich möchte heute in dieser Zeit, im Jahr 2022, genau diese Herzenshaltung haben, diese Identität von Kaleb und Josua. Der Herr ist mit uns. Wer in alles in der Welt sollte gegen uns sein? Wer? Und gerade diese Monate, Jahre, die da hinter uns liegen mit dem C, die entlarvten doch schamlos unser Denken. Besonders hier im reichen Westen. Wie denken wir von Gott? Wie steht es um unser Vertrauen in Gott? An was machen wir unser Leben wirklich fest? An Jesus? Oder eben doch ein bisschen an unseren Traditionen, an unseren Gewohnheiten oder wie viele in der Gesellschaft am Materialismus und Reichtum? Das ist ein bisschen wie bei einer Senftube, denn bei einer Senftube unter Druck kommt raus, was in uns ist. Bei Senf ist es Senf. Und bei uns? Unter Druck wird unsere Herzenshaltung sichtbar. Wir können nichts mehr kaschieren. Das erleben wir sehr oft im Credo an einem Klettersteig. Da fallen alle Masken. Wenn sie da ein paar hundert Meter über Boden sind, da können sie nichts mehr verstecken. Da lernst du die Menschen kennen. Unter Druck wird unsere Identität sichtbar. Liegt der Fokus wirklich auf Jesus, aber doch eher auf mir, dass es mir gut geht. Doch der Einzige auf diesem Planeten, der das zum Guten verändern kann, ist Jesus Christus. Wenn Menschen Jesus kennenlernen, verändert es alles. Alles. Es werden neue Menschen. Neue Sicht, neue Augen, ein neues Herz, eine neue Kreatur. Und die Einzigen, die voller Hoffnung in eine Zukunft gehen können, sind wir Christen. Denn völlig egal, was noch kommen wird, das Schönste kommt noch. Völlig egal, was passieren wird, Gott ist größer. Ganz egal, wie stark der Feind zu scheinen mag, Christus ist Sieger. Wisst ihr, ich bin jetzt 44. Ich weiß nicht, was alles für Stürme in meinem Leben noch auf mich warten. Und wahrscheinlich ist es auch besser, dass ich es nicht weiß. Doch ich weiß eines, ich weiß, wer meine Hand hält. Und ich weiß, wer diese Hand niemals loslassen wird. Niemals. Es ist Jesus Christus. Wenn ein Mensch Jesus kennenlernt, verändert es alles. Und einer meiner Lieblingsverse steht in Kolosser 2,15. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie erhalten. Beachtet die Zeitform hier. Es ist passiert. Christus hat am Kreuz gesiegt, ein für alle Mal. Und wir haben einen Gott der Ermutigung und einen Gott des Sieges, der Liebe und der Annahme. Und wir haben einen souveränen Gott, der alles im Griff hat. Auch im Jahr 2022 hat er alles im Griff. Und wir können uns entscheiden, wie diese 10 Kundschafter, auf die Umstände zu schauen, auf die Probleme zu schauen, oder wie Kaleb und Josua, auf Jesus und auf Gottes Möglichkeiten. Lasst uns nicht auf die Umstände schauen, sondern lasst uns neu auf diesen Auftrag schauen und uns fokussieren und uns da reingeben. Und wir haben einen Gott, der Einheit liebt unter seinen Kindern. Gott liebt Einheit. Gott wünscht sich Einheit, aber nicht Einheitlichkeit. Das ist wichtig. Wir müssen nicht alle gleich sein. Wir müssen nicht alle die gleichen Kleider haben, die gleichen Hobbys haben, die gleiche Musik hören. Gottes Volk ist keine Monokultur, sondern es ist eine Vielfalt an Farben und Formen. Im Credo haben wir die ganze Welt manchmal bei uns zu Gast. Vor kurzem war eine türkische Gemeinde da. Die mieten jeweils das ganze Haus. Das Haus hat 150 Betten. Und dann ein paar Tage vorher sagen sie, ja, wir kommen nur mit 28 Leuten. Dann sagen wir, wow, wieso habt ihr denn das ganze Haus gemietet? Und nachher kommen sie trotzdem mit 120. Oder dann haben wir eine holländische Gruppe, die sind voll durchgetaktet und strukturiert. Und da passiert auch vieles in diesen Freizeiten. Also bei beiden. Gottes Volk ist so farbig wie ein Blumenstrauß. Und wisst ihr, ich bin echt erschrocken in den letzten 2 Jahren, wie schnell es zu einer Spaltung gekommen ist in der Gesellschaft. Und ich glaube, das war ein kleiner Test von Gott für uns. Und dieser Riss, der ging sogar durch Gemeinden. Dieser Riss ging durch Familien, durch Ehepaare. Doch wir gehören zu einem anderen Reich. Wir gehören zu einem anderen Reich. Wir gehören zu Gottes Volk. Und durch das Blut Jesu dürfen wir Kinder Gottes sein. Und dieser Riss, der darf nicht durch die Gemeinde gehen. Denn wisst ihr, es gibt nicht meine Gemeinde, es gibt auch nicht deine Gemeinde, sondern es gibt nur seine Gemeinde. Epheser 4, 4 bis 6, ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen. Also wie viele Kirchen gibt's? Eine, seine. Und in dieser Kirche ist jeder willkommen, jeder. Dick, dünn, schwarz, weiß, gelb, ist auch mir egal. Wieso? Weil wir leben auftragsorientiert und nicht problemorientiert. Probleme und Riesen, die uns bedrohen, die gab es schon immer und die wird es immer geben, bis Jesus wiederkommt. Aber das ist nicht unser Fokus. Unser Fokus ist, den Menschen die beste Nachricht zu bringen, die es gibt. Es gibt Freiheit, es gibt Vergebung, es gibt Leben, wirkliches Leben mit und durch Jesus Christus. Ein Leben, das nicht an irgendwelche Umstände gebunden ist, sondern alleine an das Blut Christi. Und das ist so entscheidend. Als welche Identität leben wir? Denn unsere Identität ist ansteckend. Das Volk Israel von damals ließ sich von der Herzenshaltung der 10 Kundschafter anstecken und beeinflussen. Und plötzlich sah das ganze Volk nur noch Probleme, nur noch Sorgen, nur noch Riesen. Alle diese Wunder, die das Volk schon erlebt hatte mit Jesus, alle Dinge, die sie gesehen hatten, die Kraft von Gottes, die wurde erstickt durch Sorgen und Nöte. Sie sahen seine Macht nicht mehr. Sie hielten sich nicht an sein Wort. Sie vergaßen Gott. Sie waren problemorientiert unterwegs. Und wirklich, ich frage mich manchmal, auch mich selber, wenn ich so wieder mal um mich selber kreise, wie bin ich jetzt wieder unterwegs? Problemorientiert oder auftragsorientiert? Schaue ich auf die Sorgen oder auf Jesus? Bin ich ein Ermutiger oder ein Entmutiger? Stehe ich bei den 10 Kundschaftern oder eben bei Kaleb und Josua? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du stehen möchtest. Und ich weiß selber aus eigener Erfahrung, das Leben ist nicht nur immer schön. Es gibt wirklich große Stürme in unserem Leben. Und vielleicht siehst du dich im Moment auch wie eine kleine Heuschrecke, umgeben von Riesen, die dich bedrohen. Ich habe hier ein Bild mitgebracht von einer jungen Frau, die betet in ihrem Zimmer. Und ich glaube, diese junge Frau, wenn wir sie fragen würden, würde sie sich selber auch nicht als stark und mächtig sehen, sondern einfach als junge Frau, die betet im Zimmer. Doch die Wahrheit seht ihr im Spiegel. Die Wahrheit ist Kolosser 2,15. Christus ist Sieger. Die ganze Macht des Himmels ist mit ihr. Und es gibt so viele Beispiele in der Bibel, aber auch von Menschen, die heutzutage mit Jesus unterwegs sind, die zeigen, nicht die Umstände sind wichtig, sondern deine Identität, deine Herzenshaltung ist entscheidend. Die Identität, aus der wir leben. Denn die Aufträge, die Gott gibt, die sind eigentlich immer schwierig, ja sogar unmöglich. Diesen Missionsbefehl am Anfang, dieser Missionsauftrag, geht zu allen Nationen, hey, das hat er ein paar Jünger gesagt. Er hat ihnen gesagt, hey Jungs, ihr da, macht mal die ganze Erde zu meinen Jüngern. Ja, wie soll das gehen? Die ganze Kugel zu Jüngern machen, mit ein paar Handvoll Männern, unmöglich. Die Aufträge sind immer unmöglich, denn sie sind menschlich unmöglich. Für das brauchen wir ja Gott, der sie vollbringt durch uns. Wir brauchen diesen Möglichmacher, diesen Gamechanger, diesen Jesus. Doch wir Menschen, wir sind immer genau gleich. Wir machen immer dasselbe. Wie die Jünger damals, wir kriegen einen Auftrag von Gott. Was machen wir? Wir machen immer dasselbe. Wir schauen auf das, was wir haben, auf das, was wir können, auf unsere Ressourcen oder anders gesagt auf unseren Mangel, anstatt zu glauben und zu gehen und Gott beim Wort zu nehmen und vorwärts zu gehen. Beispiel Matthäus 14, die Speisung der 5000. Jesus redet zu 5000 Männern, wird uns gesagt, plus Frauen und Kinder. Das waren mehrere tausend Leute. Und Jesus sagt dann zu den Jüngern so, jetzt versorgt die mal mit Essen, schaut, dass die was zu essen und zu trinken haben. Unmöglich, sagen sie. Was machen sie? Sie schauen auf das, was sie haben oder eben nicht haben. Sie finden 5 Brote und 2 Fische. Riesige Ausbeute, was sie da haben. Mehrere tausend Leute zu versorgen mit 5 Broten und 2 Fischen. Unmöglich. Da kannst du die Bilanz so frisieren, wie du willst. Das wird nicht funktionieren. Das ist unmöglich. Und dann ist spannend, was sie machen. Diese Jünger versuchen, den Auftrag selber zu lösen. Sie denken menschlich. Sie haben die glorreiche Idee, wir gehen jetzt zum nächsten Markt und kaufen Fisch und Brot für mehrere tausend Leute. Hey, das ist ein riesen Catering-Auftrag. Das muss ein großer Markt sein. Aber es ist so ein gutes Beispiel. Sie versuchen, den Auftrag menschlich zu lösen. Sie denken menschlich. Sie wollen den Auftrag selber lösen. Anstatt den Auftrag einfach zu tun. Wie? Ja, das lassen wir mal Gottes Problem sein. Wir haben den Auftrag zu gehen. Gott tut den Rest dazu. Bei uns gibt 5 und 2, 7. In Gottes Mathematik gibt 5 und 2 mehrere tausend. Gott ist eben Gott. Und ich möchte euch ein Zitat vorlesen von einem Mann, aus der heutigen Zeit, es ist auf Englisch, aber ich übersetze es euch, Nick Vujicic, manche von euch kennen ihn, und er sagt, ich habe die Wahl, wütend auf Gott zu sein für das, was ich nicht habe, oder dankbar zu sein für das, was ich habe. Schon mal ein sehr weiser Mann, der das sagt, deckt sich mit Paulus, der sagt, Dankbarkeit, ein Schlüssel für ein gelungenes Leben. Aber wenn wir uns vergegenwärtigen, wer das sagt, das sagt dieser Mann hier. Das sagt ein Mann, der weder Arme noch Beine hat. Und das Wenige, das er hat, das stellt er Gott voll zur Verfügung. Und wisst ihr, Gott tut so viel mehr dazu bei Nick, wie seine Arme und seine Beine. Nick erreicht Tausende, wenn nicht Hunderttausende Menschen mit der rettenden Botschaft vom Evangelium. Motiviert, setzt Menschen frei in die Nachfolge, in die Jüngerschaft. Und er ist ein lebendiges Beispiel, was passiert, wenn ein Mensch nicht auf die Umstände schaut, sondern wenn seine tiefste Herzenshaltung von Jesus geprägt ist. Und ich weiß nicht, was zwischen dir und Gott steht, was deine Sicht auf Jesus immer wieder vernebelt. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es die Situation in der Ehe oder mit den Kindern, die dich immer wieder ausschauen lässt wie eine kleine Heuschrecke, umgeben von Riesen. Vielleicht bei der Arbeit, finanzielle Dinge, Gesundheit, Zukunftsängste oder auch eine Sucht, die dich einfach nicht loslässt. Und ich muss auch gestehen, auch ich komme immer wieder an meine Grenzen. Immer und immer wieder. Und denke, ich stehe vor so einem Berg, da komme ich nie rüber. Aber wisst ihr, Gott ist ein lebendiger Gott, der uns nicht alleine lässt, der mit und für uns kämpft. Ein biblisches Beispiel ist Zerubabel. Zerubabel lebt 520 vor Christus und dieser Zerubabel, ja, der war jetzt auch, der stand vor einer menschlich unlösbaren Aufgabe. Denn er musste den zerstörten Tempel Salomos wieder aufbauen. Dieser wunderschöne Tempel, der von den Babyloniern zerstört wurde, musste Zerubabel wieder aufbauen. Das war sein Auftrag. Doch wie sollte das gehen? Ich weiß nicht mal, ob dieser Zerubabel Zimmermann, Architekt oder Hochbauzeichner war. Dann gab es zu wenig Fachkräfte, es gab zu wenig Bauleute, es gab zu wenig Baumaterial. Dazu kamen noch Widerstand und Probleme aus den eigenen Reihen. Also nur Probleme, wo man hinsah. Und angesichts dieser unlösbaren Aufgabe sah sich Zerubabel wahrscheinlich auch oft wie eine kleine Heuschrecke, umgeben von Riesen. Und die Antwort von Gott in diese Situation von Zerubabel ist jetzt nicht, hey Zerubabel, stell dich nicht so doof an, arbeite einfach ein bisschen härter oder lass die Znüni-Pause weg und gib ein bisschen mehr Gas, dann kommt das schon gut. Nein, die Antwort von Gott in diese Überforderung, in diese Situation ist in Zacharia 4,6. Dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Heerscharen. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Gott sagt Zerubabel, hey, wechsle deine Perspektive. Schau nicht auf die Umstände, schau nicht auf das Problem, schau auf mich. Schau auf den Möglichmacher und rechne mit meiner Kraft. Und ich möchte dir heute Morgen zusprechen, in dein Leben, in deine Riesen, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Und Gott tut es. Gott wird es tun. Und er ist schon lange dran. Corrie ten Boom, manche von euch kennen sie. Corrie ten Boom war eine niederländische Christin und Judenretterin. Und sie war eingesperrt im KZ Ravensbrück. Ihre Schwester ist dort gestorben im Zweiten Weltkrieg. Und sie sagt, manche Menschen vertrauen dem Herrn, dass er ihre Seele rettet, nicht aber, dass er für ihr tägliches Leben sorgt. Und sie sagt weiter, auf unserer Seite sind mehr und stärker als bei denen, die gegen uns sind. Ein mächtigerer Priester und Legionen von Engeln. Und das sagt jemand, der in einer Situation ist, die auswegloser nicht sein kann. Umgeben von Tod, Folter, Zerstörung, ausgeliefert der Willkür der Nazis. Corrie ten Boom hatte definitiv weniger wie 5 Brote und 2 Fische im KZ der Nazis. Aber wisst ihr, so Menschen wie sie beeindrucken mich. Sie bewegen mein Herz. Denn sie hat im größten Elend Reich Gottes gebaut. Sie hat den Auftrag wahrgenommen im größten Elend. Sie bezeugt, dass Gott sie versorgt. Im KZ. Ich finde das mega, mega herausfordernd. Und die Diese Frau sieht im größten Elend die wahren Machtverhältnisse. Der Feind erscheint stark, er lässt die Muskeln spielen. Doch die Wahrheit ist, Christus ist größer. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen, Philipper 2, 5 bis 10. Jedes. Und sie hat Wunder erlebt im KZ. Und das Besondere an Cori ist ja nicht ihre Kraft. Das Besondere an ihr ist diese tiefe Identität, aus der sie lebt, aus Jesus heraus. Sie lebte den Auftrag voll auf Jesus ausgerichtet. Und für Gott ist auch dein Problem weder zu groß noch zu klein. Und im Psalm 18 lesen wir, denn mit dir erstürme ich einen Wall und mit meinem Gott überspringe ich eine Mauer. Und wisst ihr, unser Alltag, unsere Sorgen und unsere Nöte, unsere Riesen und der Feind persönlich sagt immer dasselbe. Er sagt, schau die Mauer an in deinem Leben, vor der du stehst. Schau, wie hoch die ist, wie lang, wie breit, da kommst du nie drüber. Nie. Und wisst ihr, je länger wir diese Mauer anschauen in unserem Leben, je mehr denken wir, ja, das stimmt. Die ist zu hoch, die ist zu breit, da komme ich nie rüber und wir verzweifeln. Falsche Perspektive. Gott sagt nirgends, schau die Mauer an. Gott sagt nirgends, grüble nächtelang darüber nach, wie du irgendwie rüberklettern kannst oder versuche sie aus eigener Kraft abzutragen. Nein, er sagt, überspringe die Mauer mit mir zusammen, mit und durch ihn. Das ist der Unterschied. Lebe den Auftrag mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Ganz unkompliziert, völlig einfach. Tu es einfach. Gott verspricht uns nirgends, also ich habe es noch nirgends gefunden, dass es einfach wird. Aber er verspricht uns, er ist Sieger. Er ist Sieger. Lasst uns die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Das ist unser Auftrag. Und dem unterordnet sich alles. Und ich muss auch gestehen, oft bin ich, wie sind diese 10 Kundschafter unterwegs und lasse mich entmutigen. Doch ich möchte ein Herz haben wie Kaleb und Josua, wie Zerubabel, wie Nick Vujicic, wie Corrie ten Boom und wie sie alle heißen. Und weißt du was? Gott ist immer noch derselbe wie damals. Und manchmal kann es sehr, sehr schnell gehen und es ist alles anders. Ich war an Auffahrt, jetzt dieses Jahr, eingeladen in Lavin an einer Kajak-Freizeit, Wildwasser-Kajak-Freizeit, als Referent. Und ich hatte einen Unfall mit dem Kajak und ich bin fast ertrunken. Und es geht so schnell, ist alles anders. Wir denken immer, wir haben noch so lange Zeit. Nein, haben wir nicht. Geh mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen einen Schritt zu machen. Und zwar lasst uns heute Morgen unsere persönlichen Riesen ans Kreuz bringen. Diese Riesen, die in unserem Leben stehen, die uns immer wieder werden lassen wie kleine Heuschrecken. Lasst uns diese Mauer überspringen. Und für das habe ich euch, also Janik hat es mitgebracht, Steine mitgebracht. Diese Steine sind hier vorne, hier hat es einen Haufen Steine und auf dieser Seite hat es einen Haufen Steine. Und diese Steine stehen symbolisch für die Riesen in deinem Leben, die dich immer wieder bedrohen, für die Mauer in deinem Leben. Und wir hören jetzt dann ein Lied und ich bitte dich einfach als so ein sichtbares Zeichen, steh auf, schnapp dir so einen Stein, benenn ihn mit deinem Riesen und leg ihn hier vorne zu Jesus. Leg ihn hier vorne ans Kreuz und lass das Zeug da. Lass es da, so als sichtbares Zeichen. Und es hat auch links und rechts hat es so Herzen aus Stein. Und wenn du hier bist und Jesus noch gar nicht kennst, dann lade ich dich ein, schnapp dir so ein Herz, benenne es mit deinem Namen und lege es vor Jesus hin. Und lade ihn ein als den Herrn und König in deinem Leben und staune, was er tun wird aus dir. Ja, ich möchte dich einladen, das zu tun während diesem Lied und ich werde dann diese Zeit abschließen mit einem Gebet. Ich preise dich fürs Kreuz. Ich preise dich, dass du als Kreuz bist, Jesus. Und es ist alles in dir. In dir ist Vergebung, ist Frieden, ist Freude, Herr, wo die Welt einfach nicht geben kann. Es ist Sinn, es ist heilig für unser Herz, das so oft am Strugglen ist und so oft gehetzt ist. Und ich danke dir, Herr, dass du all diese Steine siehst da vorne. Und ich spreche das dir zu. Der Riese ist am Kreuz. Er ist besiegt durch das Blut von Jesus. Und ich spreche die Veränderung zu in die Situation und Freude und Friede wird in die Situation kommen und ins das Sagen von Gott, Herr. und die Kraft. Und ich danke dir, Vater, dürfen wir deine Kinder sein, unterwegs als Brüder und Schwestern. Und dürfen wir dein Reich bauen, Herr. Und du hast für jeden von uns etwas parat. Du hast jeden von uns begabt. Und ich setze dich frei und stelle dich in die Autorität und in die Berufung von Gott. In den Traum, den Gott für dich vorgesehen hat. Danke, Jesus. Danke, Vater. Amen.